Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Ende des Monats heißt es für uns natürlich eine neue Folge Fight Report. Und das ist schon Nummer 8 und insgesamt Podcast Folge 34 mit unserem Dauerbrenner und MMA-Experten Michael Michel Riersch.
Hey Silvana.
Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber wir haben das ganze Monat, oder ich habe das ganze Monat über Cutmen und Cutwomen gesprochen und wollte mal deine Meinung dazu hören, nachdem du die letzte Folge für das Monat bist. Wie wichtig sind oder ist zum Beispiel ein Cutman für die und was macht einen guten Cutman aus?
Cutman, also jetzt muss man das auch gendern, weil es gibt auch tatsächlich Cutwomen langsam. Ich habe eine in Deutschland schon gesehen und jetzt auch bei uns eine auf der letzten EFC.
Genau, die Katharina Lürzer haben wir auch schon im Podcast gehabt, Folgenummer, ja, ich weiß gar nicht mehr welche, aber die erste vom Oktober. Total cool, kannst du dann anhören.
Macht auch großen Sinn, wenn Frauen kämpfen, warum sollen die nicht auch, die Cut-Person hat ja voll viele Aufgaben, auch im Vorfeld zum Beispiel, oder die werden traditionell von zum Beispiel das Bandagieren, ja. Ist auch so ein Cut-Man-Ding und bei jeder größeren oder ja, besseren Veranstaltung gibt es da mehrere Cutmen, die das auch machen. Das ist mal ein Riesenservice für die Kämpfer, weil die machen das ziemlich gut. Das ist oft noch. Und die zweite wichtige Aufgabe ist natürlich, wenn man dann ein Loch hat irgendwo und es rinnt der rote Saft raus.
Da sprichst du von.
Man hat dann nicht viel Zeit.
Ja.
Und die Cutmen, die haben ja sozusagen eine spannende Rolle, weil die machen Dinge, die ein Arzt theoretisch nicht machen will. Weil für einen Arzt ist es okay, du bist verletzt, du hörst auf zu kämpfen. Das wäre so seine Perspektive.
Mhm.
Wollen wir natürlich nicht. Der Cutman und ein Arzt dürfte aber, glaube ich, aufgrund seiner, ja, seines Status als Arzt, ja, der hätte echt Probleme mit seiner Zulassung, wenn mich der irgendwie zusammenfliegt und wieder reinschiebt.
Mhm.
Also ich glaube, es ist auch eine rechtliche Frage. Der Cutman hat meistens genug medizinische Ausbildung, um dich zusammenzuflicken, aber hat nicht diese nervige Verantwortung als Arzt. Und deswegen ist er sozusagen mehr auf unserer Seite. Der Ringarzt wird ja meistens, der ist ja nur da, dass die Veranstaltung keinen rechtlichen Ärger bekommt, dass sie nicht gesagt wird, da ist fahrlässig gehandelt worden. Aber der Ringarzt ist wirklich, wenn der mal geholt wird, dann ist man eh schon fast draußen. Also wenn das holt, der Referee holt den Ringarzt, damit er sich absichert.
Ja.
Wenn sogar der Arzt sagt, du kannst noch weiterkämpfen, dann beschwert sich nachher keiner.
Ja.
Oder Cutman ist auf unserer Seite. Oder fliegt uns schnell zusammen und damit wir weiterkämpfen können. Zum Beispiel der Roland auf der EFC, der Ahmed hätte nie weiterkämpfen können, wenn die ihn nicht so gut verarztet hätten. Der hat ein riesiges Cut, es hat gesaftelt ohne Ende und die haben ihn da wirklich jede Runde gerade so wieder hergerichtet, dass er weiterkämpfen kann.
Ja. Lustig, dass du es ansprichst, weil das war auch genau das Event, das habe ich auch gesehen, aber halt über den Livestream. Du hast kommentiert, sofern ich noch warst. Das war richtige, ja, das war Suppen eigentlich am Boden. Alles war rutschig. Ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt noch stehen hat können, ohne auszurutschen. Und wir haben mit der Katharina und mit dem Roland, mit beiden über den Kampf auch gesprochen. Also das war wirklich etwas, das sich durch das ganze Monat gezogen hat, irgendwie der Kampf. Weil das war schon echt brutal. Und da hat man wirklich gesehen, wie wichtig das ist, ein Cutman oder Cutwoman.
Ja, also die haben ihn wirklich gut wieder hergerichtet.
Mhm.
Und da muss man das deswegen, dass du hast gefragt, wie wichtig ist das als Kämpfer? Extrem.
Ja.
Weil wenn der seinen Job ein bisschen schlechter gemacht hat, sie haben das Regelwerk eh ziemlich ausgedehnt. Normal, also bei mir bei der EMC zum Beispiel war eines der Hauptprobleme, du musst in einer Minute wieder bereit sein, theoretisch. Es ist im MMA nicht wirklich vorgesehen, dass da unterbrochen wird, um dich zu verarzten. Wenn du nicht in knapp einer Minute wieder ready sein kannst, bist du TKO. In den meisten Fällen bist du eigentlich raus. Und der Roland und die Katharina haben den halt echt so weit zusammengepflegt, nicht in einer Minute, aber
ja.
Vergleichbaren Zeit. Und währenddessen ist der Cage geputzt, also der Ring geputzt worden, das ist halt eine halbwegs feste Oberfläche wieder ist.
Hast du eigentlich schon einmal irgendeinen Cutman gehabt, der das wirklich schlecht gemacht hat? Also wo die alle Finger beim Bandagieren eingeschlafen sind?
Nein, ich habe da bis jetzt immer, also der Tom, ein guter Freund von mir, der oft in meiner Ecke ist.
Tom Knübel.
Der ist genau, der ist auch so Nachwuchskatman, der hat das auch immer sehr gut gemacht. Also ich hatte oft meinen eigenen sozusagen dabei. Der Roland war auch schon ein paar Mal Cutman, wo ich gekämpft habe. Da ist man auch in meinen guten Händen. Und auch international hatte ich da war eigentlich immer, also habe ich noch, ich habe noch keine, ich habe nur gute Cutman-Erfahrungen. Die
Ja.
waren immer sehr professionell. Also in England hatten wir schon eine, es sind auch nicht viele, die meisten, also Cutman ist man, glaube ich, aus Leidenschaft und
Ja.
aus Berufung. Und es ist auch eine, es sind wirklich wenige. Es gibt schon nicht so viele Kämpfer, es gibt noch deutlich weniger Cutmen. Die Cutmen und die Referees, die sieht man auch immer wieder auf den Veranstaltungen. Also das ist ein kleiner Kreis.
Setzt sich Qualität durch oder gibt es da Leute, wo du sagst, boah, es kann nicht sein, dass der Cutman jetzt immer noch dort auftritt, wo der doch so schlecht ist?
Könnte nicht sagen, dass ich irgendwie gesehen habe, das ist eine Arbeit. Natürlich, wahrscheinlich gibt es da Qualitätsunterschiede. Alle, mit denen ich bisher zu tun hatte, persönlich waren sehr kompetent.
Ja.
Gibt's wirklich. Das Einzige, was an den deutschen Cutman bei der EMC letztes Mal nervig war, ist, dass sie es so genau genommen haben und sich so gehetzt haben. Deswegen habe ich meinen Zahnschutz damals nicht wiederbekommen.
Ja.
Die haben es so ein bisschen zu deutsch genau genommen. Aber das heißt, die haben ihren Job in Wirklichkeit einfach sehr ernst genommen und haben das Regelwerk versucht einzuhalten. Also kann ich ihnen jetzt auch keinen Vorwurf machen. Also nein, ich muss ehrlich sagen, so alle Cutmen, die ich bisher hatte, habe ich als kompetent erlebt. Ich hoffe, es bleibt so.
Der Roland hat ja eine lustige Sache erzählt. Er macht ja immer diese Vierklee, tut er einbandagieren bei Amateurkämpfen. Und du hast seine Serie gerissen, was ich gehört habe damals. Er hat irgendwie, ich glaube, 10 Kämpfe in Folge, also die Kämpfer sind irgendwie immer als Sieger vom Ring gegangen oder vom
Mir
Cage.
war es unentschieden, gell?
Und bei dir war es unentschieden, ja. Du hast die Siegesserie irgendwie ein bisschen durchbrochen.
Aber immerhin nicht verloren.
Ja, Gott sei Dank, ja.
Serie, sagen wir, angeknackst, aber unterbrochen ist vielleicht viel.
Ja.
Kann es sein, die Kleeblattkämpfer waren ungeschlagen?
Wir haben einiges zu besprechen. Starten wir direkt mit der UFC natürlich, weil wir das am liebsten schauen. Und wir müssen überhaupt mit Ende September starten. 25. September. UFC 266, Volkanovski gegen Ortega. Erzähl mir, wie fandest du den Kampf?
So wie der Rest der Welt fand ich den Kampf richtig unterhaltsam und spannend.
Sag mal davor, zu wem du gehalten hast.
Ich bin schon lange Volkanovski-Fan.
Ja.
Ich glaube, so wie die meisten habe ich mir am Anfang gedacht, okay, der ist gar nicht so besonders, der ist gar nicht so aufregend.
Ja.
Aber der liefert einfach Kampf um Kampf richtige Top-Leistungen ab. Auf allen Ebenen, der ist technisch brillant, der ist immer, der hält den Gameplan ein wie ein Roboter. Ist aber auch noch zäh und macht geile Interviews nach. Also muss man sagen, der ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich habe am Anfang auch, ich habe keinen großen Bezug zu ihm gehabt.
Ja.
Haben mir gedacht, das ist irgendein, aber je länger ich ihm zuschaue, desto mehr Respekt wächst in mir für ihn.
Und die war so gehofft, dass er gewinnt. Also wirklich, Ortega ist natürlich cool, richtig gut. Und wir haben es auch im Kampf gesehen, brutal. Also aus welcher Position, in der wieder rauskommen ist, irgendwie. Also auch Volkanovski, das war schon nicht schlecht. Also hätte da echt anders laufen können.
Ortega ist ein echter Gangster und ein gefährlicher Typ im Stehen und am Boden, also vor allem am Boden. Ist ein wild, ich meine, er heißt T-City, ist nach dem Triangle Choke quasi benannt, der Ortega. Hatte auch einen Triangle Choke beim Volkanovski, also
Boah, ich hätte nie gedacht, dass das nochmal aufgeht.
auch bei der Guillotine, die er dann hatte. Ich hab, also, das sind beides Moves, für die er bekannt ist und die er machte auch.
Das war so eng, der hat wirklich alles schon drin gehabt. Also, ich habe nicht verstanden, wie er da nochmal rausgekommen ist. Also, Volkanovski, das war so. Für mich war die Sache fertig. Ich dachte, damn, kann ich schon abschalten.
Ich habe mir auch gedacht, wow, okay, im Kampf ist ein bisschen, also war schon Volkanovski am Gewinnen, habe ich mir gedacht, okay, wow, jetzt hat er noch den weggeschnappt und irgendwie kommt er raus und verbrüllt ihn nun wieder. Also wer den Kampf noch nicht geschaut hat, ja, es sind 5 Runden, es
Ja.
ist eine längere Zeit, aber es sind 30 gut investierte Minuten, wenn ihr Kampfsportfans seid. Schaut es euch an.
Ist mir gar nicht so lang vorgekommen, ehrlich gesagt.
Na, also kann man sowohl technisch was lernen von beiden oder sich einfach unterhalten lassen und schauen, wie sich zwei Männer auf die Pappen hauen und keiner aufgeben will.
Was wir alle am liebsten machen.
Alle, immer.
Ja, deswegen gibt es den Podcast. Damit wir auch noch drüber reden, wie cool es ist.
Das ist im Kämpfen noch fast das Beste, oder?
Eigentlich
Man kann
schon.
es anschauen, das ist spannend, dann kann man noch lang drüber reden.
Ja, definitiv. 2. Oktober. Wir starten direkt. in den Oktober mit jemandem, den wir jetzt
Was
eigentlich
darf ich
schon.
noch? Es gab eine deutsche Beteiligung auch bei UFC 266.
Oh, dann bitte, erzähl uns
Ja, ich
davon.
wollte es nur erwähnt haben, wenn Österreicher also, oder Deutsche spannende Sachen machen, nämlich der Nasrat Haqparast. Das ist nicht der deutscheste Name, aber er ist schon lange Deutschland gehört.
Es gibt da nicht so viele österreichische Namen in der Szene, also ist eh wurscht. Kennt auch Österreicher sein.
Dominik Schober zum Beispiel ist ein sehr österreichischer Name.
Oh ja, das stimmt.
Nicht in der UFC, aber
Ja.
österreichischer Witz nicht mehr, gell? Also,
Entschuldigung, Dominik.
aber der Nasrat Haqparast, ich glaube, er ist afghanischer Abstammung oder syrischer Abstammung, aber er kämpft in Deutschland für Deutschland, hat gegen Dan Hooker gekämpft, was seine
Ja.
ziemlich große Aufgabe war.
Ja,
Ich glaube, es gab davor sogar noch irgendwie Visumsprobleme und Dings, und der Hooker hat ja auch mit den Lockdowns zu Hause, also die haben beide einen
oh.
steinigen Weg in den Käfig gehabt.
Genau, denn Hooker ist ja Australier und da ist gerade richtig, richtig schwer.
Ja, der war ewig nicht zu Hause zu der Familie. Also, bla bla. Die beiden haben es auch richtig gegeben. Danach hat er es dann einstimmig verloren. Aber trotzdem Respekt. Wenn die mich jetzt anrufen und fragen, hey, Michi, willst du gegen Hooker kämpfen?
Den Hooker wird. Na, na.
Würde ich schon machen, aber ich hätte die Hose voll.
Ja,
Also,
ja.
muss man ehrlich so sagen.
Da würdest du dann ein professionelles Mundschutzding besorgen.
Zwei, da würde ich zwei Mundschützer reingeben.
Okay, für oben und unten.
Und dann kriegt er mich sicher zum Körper-K.O. Aber wenigstens sind die Zähne drin. Also. Die Valentina hast du jetzt auch einfach unerwähnt gelassen.
Ja, eigentlich
Nach der
schon.
ganzen Ortega-Volkanovski-Sache hat man die fast vergessen.
Genau.
Die gute Valentina liegt mir allerdings speziell am Herzen, weil sie nicht nur eine extrem gute Kämpferin ist, sondern auch eine schöne Frau und auch noch schlau zu sein scheint. So ein bisschen ein Einhorn, die Valentina.
Und man sagt ja, sie soll der Spion sein.
Ja. Es würde mich auch nicht wundern, wenn herauskommt, dass sie eigentlich ein Mann ist.
Ja, oh.
Also, nein, nein. Sie kämpft zu gut, sie ist zu cool. Irgendwas ist da nicht richtig bei der Valentina. Also es,
Die ist sicher irgendwie so, keine Ahnung, produziert. Mit allem Möglichen haben sie alles Gen verändert. So.
ich glaube, so eine Geschichte ist, dass die ist irgendwie gezüchtet worden und entkommen oder so.
So eine Art Cyborg in die Richtung.
Ja, irgendwas ist da faul.
Und die kann urviel Sprachen, gell? Ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber ich glaube, die kann
Ja,
sich.
sechs oder fünf, also zu viele. Zu
Ja.
viele. Also sie ist, man
Unheimlich.
fragt sich so, lasst doch ein bisschen was für die anderen Frauen auch übrig, was sie machen können. Aber sie ist eine Angeberin, sie lässt nichts übrig. Sie redet jetzt auch von dem dritten Kampf gegen die Amanda. Man muss auch sagen, sie war die Einzige, die gegen die Amanda nicht schlecht ausgeschaut hat. Ich bin nicht sicher, ob ich ihre Einschätzung teilen kann, dass sie den zweiten Kampf gewonnen hat. Nee.
Keine Ahnung, nun, es ist schon auf einem anderen Level, aber das ist auch ein anderer
Ist
Körper.
nicht zerstört worden, so wie die meisten Frauen, die gegen Amanda Nunes kämpfen, die schauen nach dem ersten Schlag aus wie nach einem Autounfall und haben auch diesen entgeisterten Blick, den so, was passiert hier, was ist los, warum bin ich hier, warum habe ich den Vertrag unterschrieben?
Ja.
Die bullet nicht, obwohl sie halb so groß ist. Also, großer Respekt an die Frau Schewtschenko. Ich hoffe, sie kriegt den Wunsch erfüllt. Ich glaube nicht, dass sie es gewinnen wird, aber sie hat es verdient, das nochmal zu.
Ja, definitiv. Das wäre richtig geil.
Eigentlich immer, wenn die Valentina kämpft, ist geil.
Weil Nunes haben wir jetzt eh gesehen, die kämpft jetzt wieder. Zumindest ist der Kampf einmal ausgemacht worden. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber das Ding ist ja, ich habe sofort gedacht, uff, das wird wieder nichts. Und da ist halt so die einzige, wo man wirklich das ein bisschen vorstellen könnte, die vielleicht eine Chance hätte, Valentina, ja.
Meine, die Kayla Harrison ist gerade auf 145 runtergegangen. Die Judo Kayla, die hat 155 gekämpft vorher.
Okay.
Die hat, glaube ich, sogar eine Goldmedaille bei Olympia gewonnen. Die ist so ein bisschen Ronda 2, aber halt Ronda eher so wie Rondas große Schwester. Die könnte auch spannend werden. Wie
Ja.
ist sicher, die ist gerade auf die Stream Victor gewechselt auf 145. Kann sein, dass die uns auch einen guten Männerkampf liefert. Wer auf große, starke Frauen steht, könnte sich die Kayla Harrison mal anschauen. Die ist wirklich ziemlich stark und groß.
Würde mich interessieren, was Roberto dazu sagen würde. Na, der kennt ja Nunes ziemlich gut. Und was er zu dieser Kämpferin eben sagen wird.
Schade, Roberto ist Grappler mit Herz und Seele. Ich denke, ich unterstelle ihm mal, dass er der Kehler zumindest eine gute Chance geben wird.
Ja.
Mein Judo ist nicht ringen, aber
Ja, da wäre ihr nächsten Kampf besonders gut anschauen. Bin schon sehr gespannt.
meine Glatzkopf-Kristallkugel sagt, dass dieser Kampf 2022 sicher stattfinden wird.
Wirkt das nur, wenn jemand anders drüber reibt? Weil das ist immer so. Bei so Statuen und überall muss man selbst drüber. Dann erfährt man, ob man Glück hat oder nicht.
Na, bei mir funktioniert es auch, wenn ich selbst habe.
Cool.
Sorry, das war provoziert.
Ich habe das Gefühl, das wird wieder so etwas, was wir rausschneiden
Das
werden.
ist so eine schöne Flanke gegeben, ich muss den reinköpfen. Das,
Es tut mir leid.
ich würde sagen, die Fans erwarten sich das eigentlich.
Ja, ist ja Kampfsport, da ist alles okay.
Die wissen, nein, nicht alles. Deine Frau blutig schlagen vor deiner eigenen Tochter, John Jones Style, nicht okay.
Oh, das ist nicht okay. Das müssen wir drüber sprechen, Leute, das ist nicht okay.
So wie, ja, wir können das Domestic Violence-Thema halt auch ansprechen. Das ist Hot momentan. Jetzt wie Katten, nicht wie
Ja,
Katten.
jetzt sind wir eh schon in der Ecke Blut und alles, ist ja immer wurscht. Ja, John Jones, das war schon eigentlich schon wieder so voll die Enttäuschung. Also ich weiß nicht, gibt es irgendjemanden noch, der jetzt sagt, na, John Jones, das nächste Mal, das passiert dir nie wieder, wir verzeihen ihm alles. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da noch Leute gibt, die sagen, ja, war Ausrutscher, also ärgert mich total.
Ich denke mir halt auch immer, dass es schon, natürlich wollen wir, dass Leute zu Hause gewalttätig sind. Nein.
So,
Aber
so.
sollte man deswegen seinen Job verlieren? Ich weiß nicht, wenn du jetzt Buchhalter bist oder du bist Bauarbeiter oder du bist Kellner oder was auch immer, welchen Job du immer machst, okay? Du gehst nach Hause, du schlägst deine Frau. Nicht, dass es in irgendeiner Form entschuldbar ist oder in Ordnung, aber ich weiß nicht, ob es die Sache besser macht, wenn die Leute einfach ihren Job verlieren, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Mit dem sie dann noch vielleicht den Unterhalt der Kinder bezahlen und den Unterhalt der Frau, wenn sie sich scheiden lässt. Ich weiß nicht, ob es, meine, die Leute, es gibt Gesetze gegen diese Handlungen. Die Leute werden eh bestraft, wenn es richtig abgeht. Muss man sie dann sozusagen noch, muss man dann wie bei Game of Thrones so shame, 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 müssen wir sie noch nackt durch die Stadt treiben? Ich weiß nicht, ist das abgestrengt? Ach, ich meine, ja, natürlich die UFC hat ein Image zu wahren, aber schaue ich mir ganz ehrlich, wo ist dann der Punkt und bei welchem Kämpfer nehmen wir es dann streng und bei welchem nicht? Und wenn der McGregor einen Trolley in einen Bus reinwirft, das ist okay. Und wenn der John Angst auf seine Schwangere anfährt, ist auch okay. Aber wo ziehen wir dann die Grenze und wie hart sie werden? Ist es als Sport die Aufgabe, die Leute zu erziehen?
Ich weiß, was du meinst. Und das macht
Andererseits, du willst natürlich, du willst dich nicht die Firma sein, wo du sagst, MMA-Kämpfer sind statistisch deutlich öfter gewalttätig, auch zu Hause als andere Menschen. Ich meine nicht, dass es für ihn eine große Überraschung sein sollte.
ja.
Ich schlage auch meine Frau zu Hause, weil ich Kämpfer bin, das gehört einfach zur Kultur. Aber wir sind zwar nicht verheiratet, aber ab und zu, ich glaube, sie erwartet sich auch, dass sie manchmal gut schreibt. Aber es ist einfach, es ist, weißt, wenn deine Frau kocht,
Ja, bei euch
erwartet
ist
sie,
es
dass
ja
du.
umgekehrt. Bei euch ist es ja so, dass die Iris die schlag.
Sie war eine Frau. Wenn du zu Hause einen Mann hast und es gehört ein Zeitungsartikel geschrieben, wer schreibt denn? Du, wenn du Journalistin bist oder der Mann, der einen anderen Job macht. Natürlich,
Ich
du schreibst.
natürlich.
Genau. Wenn ich Kämpfer bin und zu Hause gehört, wer geschlagen, wer macht das dann? Soll sie das machen? Die studiert Informatik, die arbeitet bei Siemens, macht irgendwas mit Computern. Wen soll ich schlagen? Also ich meine, das muss ich machen. Wenn der Friede wer geschlagen gehört, dann ist das meine Aufgabe. Der John hat sich das auch noch. Der John, weil er ein bisschen angesoffen hat, es übertrieben.
Ja. Was ist
Soll er das machen dürfen? Nein, soll er nicht. Aber muss man deswegen die Hoffnung wegnehmen? Der kämpft, ist ja so schon.
das? Von mir aus ist es okay. Er kann sich im Cage oder so immer schlagen. Ist okay. Ja, stimmt schon, ist blöd, dass er da sonst den Job verlieren wird. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, eine Strafe muss schon her. Ich würde ihn nochmal ins Gefängnis stecken für ein paar Monate, weil das ist nicht okay.
Er muss bestraft werden. Bin ich völlig auf deiner Seite. Es kann ja, und wir als Gesellschaft dürfen nicht akzeptieren, dass irgendjemandem sinnlos Gewalt angetan wird oder einfach sozusagen, außer jetzt im MMA ist es okay, weil wir beide zustimmen. Aber ich möchte auch nicht eine Gesellschaft leben, wo man einfach Schwächere oder Leute schlagen kann oder den Gewalt antut. Die Frage ist, es gibt eigentlich Gesetze dagegen, der wird eh bestraft. Wenn seine Frau ihn anzeigt und wenn die das will, dann wird er eh mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Weiß ich nicht, ob sein Arbeitgeber hat denn noch eine, hat irgendein Arbeitgeber noch die Pflicht, ihn darüber hinaus zu bestrafen?
Ja.
Ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Man muss sich als Gesellschaft dann nur fragen oder als Community, hey, es muss den Leuten klar sein, das sind keine normalen Menschen. Selbst wir Monkeys hier in Wien, wir sind sicher die normalsten Kämpfer, die man so findet. Wir sind, ich meine, auch nicht normal, aber.
Aber weißt du, was das Problem ist bei der ganzen Sache? Ich habe das Gefühl, wenn der jetzt wieder in der UFC einen Kampf hat, das wird so gehypt werden, er wird wieder so als Held dastehen und dann wieder sagen, na, ich hab's bereut, ich bin beten gegangen und jetzt ist alles wieder okay. Die würden den wieder einen richtig geilen Trailer machen, wo dann er wieder als überdrüber geiler Typ dasteht, der so und so viel Rekorde gemacht hat und was denn, das ist einfach falsch. Das ist sowas von falsch. Und ich weiß auch nicht, wie man damit umgeht, dass man jemanden, der so viel Scheiße gebaut hat, nicht irgendwie heroisiert, vor allem, falls man das richtige Wort ist und nichts mit Heroin zu tun hat. Ja, das ist so ein schmaler Grat.
Du wirst jetzt wirklich wieder rausschneiden, was ich jetzt sage, weil es zu philosophisch wird.
Aber schon, was sagst.
Das ist bei jedem Künstler die Frage. Wenn ich sein Werk betrachte, beziehe ich die Persönlichkeit und die Person des Künstlers in die Betrachtung dieses Werks mit ein? So, wir machen einen richtig geilen Podcast hier manchmal oder zeitgleich, ja. Muss man die Person, die Privatperson Silvana Strieder und Michael Riersch mit einbeziehen oder kann man dieses Werk einfach schätzen, auf sich alleine gestellt? Und ich denke, es geht bei der ganzen Kampfsport oder Football oder Fußball und leider häusliche Gewaltdebatte oder sonst Unsinn außerhalb des Sports anstellende Debatte. Muss man sich das auch fragen. Schätzt man John Jones, du hast schon recht, ihn zu heroisieren, ist sicher gesellschaftlich problematisch, weil die Kinder denken sich, solange ich abliefere in meinem Job, kann ich die Eule zu Hause schlagen, so viel ich will. Mhm. Nein, nicht das Signal, das wir senden wollen. Das Signal, es muss klar sein, es muss gesellschaftlich klar sein, seine Frau als Mann, wurscht, ob als Kämpfer nicht, seine Frau zu Hause schlagen, nicht irgendjemanden schlagen, der nicht geschlagen werden will. Nicht cool. Das sollte eigentlich, aber das sollte eigentlich klar sein.
Ja.
Gewalt ist verboten und jeder, der Gewalt ausübt, außerhalb eines sportlichen oder gesellschaftlich akzeptierten Kontexts wie Polizei oder Soldat, der wird bestraft, wenn es gut läuft. Und das, ja.
Das ist unglaublich schwierig, ich weiß auch nicht. Zum Beispiel, jetzt hat man eh das Thema auch noch gehabt, nicht nur Conor McGregor, der anscheinend schon wieder irgendjemanden in einer Disco geschlagen hat, sondern auch Chuck Liddell, UFC Hall of Famer.
Beim Chuck war es aber anscheinend so, dass seine Frau ihn geschlagen hat. Da habe ich jetzt nur so, es ist noch alles ein bisschen Gerüchteküche, aber der hat auch ein ganz gutes Statement rausgelegt, hey, wartet mal, bis die ganzen Fakten kommen, das ist nicht so, wie er glaubt, dass es ist. Und anscheinend ist das Abuse, aber anscheinend wird er von seiner Frau abused oder ist in der Vergangenheit abused worden. Das ist irgendwie noch mieser fast.
Es ist wirklich weird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Chuck Liddell einfach sich schlagen lässt und dann das anzeigt und sagt, okay, hey, meine Frau hat mich geschlagen, ich meine. Das ist noch kurioser als alles andere, aber naja.
Häusliche Gewalt betrifft hauptsächlich Frauen, vor allem also physische häusliche Gewalt.
Wobei ich aber schon sehr viel gehört habe von, ja, Männer, die geschlagen werden von Frauen.
Ja, nicht unbedingt geschlagen, schlagen ist halt mehr so ein Männerding. Mhm. Ich glaube, Gewalt gegen Männer schaut dann ein bisschen anders aus. Und Männern werden die Kinder entzogen, obwohl sie gerne die sehen würden. Und da kenne ich auch persönlich nicht so schöne Geschichten, ja, wo man als Mann einfach, natürlich, wenn es darum geht, dem anderen aufs Maul zu hauen, ist man als Mann und als Kämpfer meistens hoffentlich davor überlegen. Sollte sich überlegen, wie gut trainiert sie eigentlich oder wie gut bin ich als Kämpfer, wenn ich nicht mehr so eine. Ja. Aber bei anderen Formen von Gewalt, die es auch gibt, schaut die Welt nicht ganz so eindeutig aus.
Da gibt es einen Fall und der hat nie wirklich, ich weiß nicht, über den denke ich heute noch nach. Ich glaube, ich habe das vor 2 Jahren gesehen. Aaron Hernandez, American Football Spieler. Und das Orge ist, es war wirklich schlimm, und das Orge ist einfach, wie sehr mich das irgendwie verwirrt hat, weil der Typ hat im Endeffekt 2 oder 3 Leute umgebracht, ich weiß gar nicht mehr genau.
Bestialisch, ich glaube, es waren sogar Freunde von ihm oder Bekannte, die.
Total irre. Aber die Hintergrundgeschichte und wie es dazu gekommen ist und wie es ihm im Leben gegangen ist und dass er eigentlich, es sind so viele Sachen aufgekommen, Das Wichtigste natürlich, er hat anscheinend auch Gehirnerschütterungen gehabt, natürlich wie alle Footballspieler. Und wenn du mal so viele Gehirnerschütterungen hast, haben die alle das Problem, dass sie nicht mehr wissen, wer sie sind, was war, was falsch ist, wer die Freunde sind, wer nicht. Das ist nicht, man kann es nicht entschuldigen, aber es ist ein Teil davon. Es zeigt immer wieder, die Leute, die American Football spielen, CTs haben, also Gehirnerschütterungen, die werden voll aggressiv. Die sind einfach nicht mehr sie selbst. Dran völlig durch. Dann hat er war verheiratet, ist aber anscheinend schwul gewesen, was einer seiner Freunde halt herausgefunden hat oder mal angesprochen hat.
Ich muss an Doku gesagt, dass sie ein Verhältnis hatten im College, das hat einer Typ erzählt.
Oh, ja. Genau, ja, das hat er auch nicht gebockt, dass das ein bisschen aufgekommen ist, dass er eigentlich schwul ist. Sein Vater, der irgendwie für ihn die wichtigste Person war, ist gestorben. Er war eigentlich ziemlich allein. Ist mit dem ganzen Fame, also mit der ganzen ja, Situation, dass er auf einmal so viel Geld hat, so reich ist, so berühmt, überhaupt nicht klarkommen. 100.000 Sachen, also wirklich alle Scheißfaktoren, die du haben kannst, hat er einfach voll abgekriegt, hat überhaupt nicht gewusst, wie man damit umgeht, ist viel zu jung, viel zu erfolgreich geworden. Hat natürlich, verstehe auch noch die Gehirnerschütterungen und alles, hat zwei, drei Leitungen gebracht und ich habe zum Schluss nicht gewusst, ob ich den Typen jetzt einfach total scheiße finde oder ob ich Mitleid haben soll. Und das hat mich am meisten verwirrt selber, wo ich doch weiß, der Typ hat Familien zerstört, der hat Menschen das Leben genommen. Ich meine, da gibt es kein richtig oder falsch und da gibt es keine zweite Seite. Da gibt es einfach nur, okay, das sind die Fakten und das war's. Trotzdem habe ich ein bisschen Mitleid mit der Person gehabt, mit Aaron Hernandez. Und das ist einfach nur, das hat mich selber so bis heute irgendwie völlig verstört, weil ich einfach nicht weiß, warum. Das ist total verrückt. Das kann es nicht sein, dass ich ein bisschen ein Mitgefühl für eine Person empfinde, die andere Leute umgebracht hat. Ich meine, wie verrückt ist das? Das ist jetzt sehr persönlich und eigentlich möchte ich nicht drüber, eigentlich wollte ich gar nicht drüber sprechen, weil ich meine, du kannst nicht für einen Mörder jetzt ein bisschen, ganz ein bisschen ein Mitgefühl haben, eigentlich, oder? Aber die Geschichte ist einfach so tragisch und so traurig. Ich weiß nicht, das hat irgendwie doch auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, das ist so schwer.
Na, ich verstehe dich schon, weil es tut ja fast niemand jemand etwas Böses oder Schlechtes mit dem Gedanken, etwas Schlechtes zu tun. Also ich denke schon, dass jeder Mensch meistens sein Bestes gibt. Das Beste ist halt, dass die Leute geben es halt oft objektiv betrachtet nicht gut. Aber ich glaube, dass die wenigsten Leute in der Früh aufstehen und sich denken so, heute tue ich was richtig Böses.
Ich
Ich
hoffe.
glaube schon, ich glaube, also einerseits ist natürlich, was heißt, die Gehirnerschütterungen, die du als Kämpfer ja genauso kriegst, man merkt das sogar bei einem Sparring oder beim Kämpfen, man kriegt das auf die Mütze, man ist automatisch impulsiver und risikobereiter. Man verliert richtig ein bisschen das Gefühl für Risiko und man wird halt einfach, ja, man wird aggressiver. Je mehr man dann aufs Maul kriegt, desto mehr wird man, ja, werden die höheren Denkfunktionen ausgeschaltet und man wird einfach, okay, dann fetzt man es halt. Und ja, ab einem gewissen Punkt ist wahrscheinlich dann schon ist die Selbstkontrolle dann wahrscheinlich schon sehr dünn. Andererseits werden wir auch gefeiert, weil je mehr wir jemanden kaputt machen und aufs Maul hauen im Käfig, desto mehr wird man gefeiert und desto mehr wird das wieder heroisiert, diese
So.
Aggression. Und dann sollst du rausgehen aus dem Käfig und sollst, ja, gerade Sätze sprechen und deine Frau nicht schlagen.
Ja.
Natürlich, wenn du klar im Verstand bist, normal, aber jeder, der schon mal einen intensiven Beziehungsstreit hatte, einen intensiven Familienzwist, da geht es halt wirklich ans Eingemachte, wie man sagt, bei uns in Österreich. Da gehen die Emotionen schon hoch.
Fliegen die Fetzen.
Ja, hoffentlich nur verbal. Problem ist, wenn du natürlich erstens dafür gefeiert wirst, dass du gewalttätig bist und zweitens das gewohnt bist seit 10, 20 Jahren, dass wenn es heiß wird, dass du dem anderen einfach eine, meine, ich sehe mich selbst als sehr ausgeglichenen, normalen Menschen, aber ich bin auch in den letzten, weiß nicht, 12 Jahren bin ich immer wieder regelmäßig an einen anderen Ort der Welt gefahren oder geflogen und habe anderen Menschen im Einfluss, aber habe Fremden einfach bedingungen, okay, boom, die Hand geben, bang, und dann haben wir uns besorgt gegenseitig. Ich kann auch nicht dafür garantieren, dass wenn jetzt mit alle Sicherungen rausfliegen, dass es nicht irgendwann physisch wird. Also,
Kann man nie sagen, bei niemandem. Das kann niemand
Nein,
sagen.
aber bei Leuten, die es natürlich, es ist, man tut ja das, was man aus Gewohnheit macht, oder man verwendet die Lösung für Probleme, die sich in der Vergangenheit bewährt hat. Und wenn die Lösung für deine Probleme in der Vergangenheit war, und die hat sich noch, die hat auch noch funktioniert, dass du dem anderen betonierst, naja, und die Leute haben dich dafür gefeiert, nach, John, du bist so ein geiler Mutterficker, du hast Daniel so Bad Intentions niedergestreckt. Ja, aber die Leute brauchen nicht glauben, warum ist John Jones so ein guter Kämpfer und so ein übler Mutterficker im Cage, Entschuldigung. Weil er einfach, er ist sicher kein guter Mensch in unserem Sinn. Mhm. Ich glaube, es gibt Kämpfer, die auch gute Menschen sind, oder trotzdem. Aber bei John ist irgendwie schon lange klar, dass es kein normaler, ausgeglichener, netter Typ ist. Das wollen wir auch gar nicht. Wen feiern wir am meisten beim Kämpfen? Wir feiern den am meisten, der völlig ruthless und unmenschlich weder für sich selbst noch für den anderen irgendein Mitleid hat.
Ja.
Und dann auf einmal ist man so, oh, er hat sein Problem mit Gewalt gelöst. Das ist jetzt überraschend und nicht so, wie wir das gerne hätten. Und im nächsten Moment geilen wir uns dann auf, wie er beide mit Blut verschmiert, dem anderen noch den 17. Ellenbogen reinhaut, obwohl du eh schon ziemlich sicher bist, dass er bewusstlos ist. Oder du hörst schon, dass der röchelt und du denkst, ja, ich stranguliere noch ein bisschen weiter, bis er wirklich hin ist. Naja, das ist das Mindset, das du brauchst, wenn du beim Kämpfen von mir denkst, die Sivana hat gerade Schmerzen, ich sage, aufhören, sie zu strangulieren. Mhm. Naja, dann brauchst du dich nicht reinstellen.
Ja.
Du musst dir denken, ja, ich höre sie röcheln, ich würge schon noch. Wirklich, wirklich, das ist das, auch bei, kein Spaß, ist das, jeder, der schon mal Sparring gemacht hat, wenn du beim Normalen in deinem Leben, du siehst jemanden, der Schmerzen hat, wie sie schwächer, du bist ihm, sagst, oh, Sivana, ist alles gut mit dir, kann ich dir helfen? Beim Sparring siehst du, dass jemand schmerzt, du musst ihm noch eine draufgeben. Du musst das Kämpfer wirklich lernen, diesen menschlichen Instinkt zu überwinden. Hoffentlich hast du ihn. Vielleicht hatte der John ihn nie. Richtige Psychopathen, das sind, ich weiß nicht, so 1% der Menschen, die haben weder Angst vor Sachen, noch haben sie Empathie für ihre Mitmenschen. Der muss es nicht lernen. Der muss nur er selbst sein.
Mhm.
Die alle anderen Kämpfer müssen lernen, diese Empathie ein bisschen zu überwinden oder auszuschalten. Also ich kann immer nur für mich sprechen, ich habe mit anderen Leuten natürlich viel darüber geredet, weil es viele Kämpfer beschäftigt. Für mich ist es auch extrem. Also während des Kampfs ist es mir wurscht, dann ist der andere ein Hindernis, das aus dem Weg geräumt werden muss. Und was immer notwendig ist, um das zu tun, innerhalb des Regelwerks wird gemacht. Ob das bewusstlos ist, ob der blutet, ob der am Arsch ist, ist wirklich wurscht. Aber in dem Moment, wo die Glocke läutet und es aus ist, möchte ich dir nichts Böses mehr. Ist es eigentlich, hey, wow, wir haben jetzt gemeinsam gearbeitet und wir haben gemeinsam was gemacht und dich umarmt. Und ich meine es auch ernst, es ist nicht so, dass man sagt, ja, okay, ja, wirklich. Also ich habe wirklich nichts als Mitgefühl für dich. Und wenn ich ihn verletzt habe, dann tut es mir auch, währenddessen ist es mir wurscht, währenddessen würde ich ihn umbringen. Aber danach, wenn ich auch geläutet und der ist verletzt und ich weiß, okay, der kann nicht trainieren, dann denke ich mir, hier, scheiße, ich würde auch eigentlich lieber nicht verletzt sein. Und es ist schwierig.
Jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht Kämpfer werden möchte. Ich glaube, ihr kennt es nicht.
Es ist in jedem Menschen. Wenn deine Familie oder dein Kind oder dein Hund bedroht wäre, dann würdest du auch
das wieder was anderes
machen, sein, die du jetzt nicht für möglich hältst. Und
ja.
Das wäre, ich glaube, wenn du es dann sozusagen, wenn es das vermischt, wenn du als Kämpfer gewohnt bist, eine Situation einfach loszulassen und drauf zu hauen. Und auf einmal entsteht so eine ähnliche Situation in deinem Privatleben. Wer kann garantieren, dass er dann nicht in dem Modus wechselt. Wir hoffen alle, dass wir es das nicht tun würden, aber wenn beim John ist diese Barriere wahrscheinlich noch viel dünner als bei uns. Dann wer von uns, wenn du wirst überlegen, der hat betrunken, eine schwangere Frau, ich wusste, dass sie schwanger ist, aber er hat betrunken einen Autounfall verursacht. Jeder, oder sagen wir, die meisten normalen Menschen würden aussteigen und schauen, selbst wenn sie nicht die Rettung, die Polizei rufen, um die Konsequenzen, müssen sie vielleicht mal schauen, ob der hin ist, wenn er angefangen ist, ob der schwer verletzt ist. Nein, der John ist weggelaufen, ist dann zurückgelaufen zu seinem Auto, hat die Drogen und das Geld aus seinem Handschuhfach geholt und ist dann noch einmal weggelaufen. Wenn sich jetzt jemand fragt, hey, warte, sollte ich mir vom John für die Gesellschaft förderliches Verhalten erwarten? Nein, du weißt schon lange, was das für einer ist.
Aber
würde ich wollen, dass meine Schwester heiratet? Nein. Würde ich wollen, dass er nochmal im Cage steht und Leute kaputt macht? Ja.
Ja, das muss ich leider auch mit Ja beantworten, weil wir,
Schauen, oder?
das ist gemein, aber wir wollen ihn kämpfen sehen, weil er ein guter Kämpfer ist. Aber ja, es ist halt schwierig.
Am liebsten wäre mir Folgendes. Sie gehen zum John und sie sagen, John, so ist die Wahl. Entweder du kommst ins Gefängnis und du kämpfst nicht mehr, oder du kriegst eine Fußfessel und du darfst nur ins Gym von zu Hause, darfst nur Eat, Sleep, Train. Und wenn du noch zwei, dreimal geil kämpfst, dann kriegst du die, wie so ein Gladiator, dann kriegst du die Freiheit. Das wäre, glaube ich, ein fairer Deal mit John Jones. Wo wir einfach noch zwei, drei Kämpfe von den Dingen, aber die beste Version, die wir jemals hatten, ohne Sex, Drugs, Rock'n'Roll, einfach wirklich nur hartes Training, gute Nutrition und Dings und fertig. Und dann kriegt er seine Freiheit. Wie so ein braver Gladiator, der für den Kaiser gekämpft hat. Ich
Ja.
glaube, an dieser Stelle, es ist menschenrechtlich problematisch, aber das wäre der fairste Deal für den John und die Gesellschaft. Und dann soll er
Ja.
machen, was er will.
Schwieriges Thema. Ja, schwieriges Thema. Mach mal mit deinem Kampf weiter eigentlich, weil wir wollten.
Aber das war ein Fight Report, gell? War das gar nicht unsere gesellschaftlich-politische Diskussion hier?
Na, eigentlich nicht, der. Eigentlich wollten wir noch ein paar Kämpfe von Oktober besprechen.
Oder sorry, Silvana.
Das ist einfach so ein schwieriges Thema, wo wir sowieso kein einzigen, es gibt kein richtig und kein falsch und nicht eine einzige Meinung dazu, aber es gehört angesprochen, das haben wir gemacht und deswegen sprechen wir jetzt über die Kämpfe. 2. Oktober haben wir Thiago Santos eben gehabt gegen Johnny Walker.
Ja, vor allem spannend der Kampf für uns als Österreicher, weil
Thiago.
Santos natürlich Rakic-Bezug hat
Genau.
und der Walker ja auch zumindest im Gespräch einmal war oder in dieser Sphäre operiert. Ja, was wir so den Kampf gefunden?
Boah, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen zum Santos gehalten. Ja, und deswegen fand ich es ziemlich cool. Aber ja, Johnny Walker ist schon ein echter Orga-Typ, ehrlich gesagt. Also hätte man aber trotzdem ein bisschen mehr erwartet.
Ich
Weiß
fand, es war ein bisschen ein schlapper Kick, ehrlich gesagt.
nicht. Ja.
Weil die beiden, eigentlich der Walker früher der Actionfighter und der Santos, so
Eben.
wie hart war früher und hat auch behauptet, dass der Kampf gegen den Alex nur ein bisschen lasch war. Also aus
Ja.
Sicht mancher Fans lasch, es war kein lascher Kampf.
Ja, aber Santos, du hast halt auch gemerkt, dass er auch wegen die Knieverletzungen und alles, er war nicht zu 100%. Das hast du gemerkt.
Ja, aber jetzt, wenn
Jetzt hier,
Santos.
ja, muss er eben.
Wenn es in deinem Leben einen verharten Kampf hast, kannst du sagen, okay, das war der Gegner. Wenn es den zweiten hintereinander dann auch genauso kämpfst, dann musst du gefallen lassen, dass du sagen, hey, lustiger, ich glaube, das warst du. Also, es können immer zwei dazu.
Nee.
Haben wir auch mehr von dem Kampf. Ich habe gehört, dass einer von den beiden fürs Vaterland ziemlich spektakulär fallen wird.
Leider nein.
War nicht so. 5 Runden, einstimmige Entscheidung für Santos.
Ja.
Ja. Also, ich habe mein Höschen anbehalten und es nicht in den Käfig gebracht.
Aber schon enttäuschend. Das muss man schon sagen, ja. Ich weiß auch nicht,
Da
warum.
war eine große Hoffnung, aber irgendwie, der hatte zu viel Hype, glaube ich. Der war nicht zu viel Hype.
Glaubst.
Ja, der hat einfach mit seinen Eiern gekämpft und war spektakulär, aber so besonders war er nie.
Ja.
Von den Skis, da hat einfach sich nichts gegackt. Dann hat er einmal verloren. Ich befürchte, das war, ist was oft passiert, weil du bist jung. Und du weißt gar nicht, was alles schiefgehen kann und wie geschissen das alles eigentlich ist. Und dann kriegst du einmal richtig aufs Maul und dann auf einmal weißt du es schon. Und
Bist du ein bisschen ruhiger?
dann kämpft sich's anders. Ja, da kämpft sich's nicht mehr so unbeschwert. Wie der erste Liebeskummer, das ist das Schlimmste. Du überlebst das und du erholst dich, aber du kannst nie wieder dein Herz so verschenken wie
Oh,
davon.
deswegen verschenke ich mein Herz nicht.
Ne?
Aber sie sagen ja immer, Rothaarige haben keine Seele. Deswegen. Okay. Vielleicht liegt es ja daran.
Dieser Stereotyp habe ich auf dich noch gar nicht umgelegt.
Danke, danke.
Aber jetzt macht es auf einmal Sinn, Silvana. Das ist es, was man sich denkt. Man schaut dich einmal und denkt sich, Silvana, irgendwas ist da besonders. Wahrscheinlich ist es, weil du keine Seele hast.
Ja, es ist definitiv deswegen. Ich sage auch immer in der Arbeit, wenn ich mit meinem Starbucks Matcha Latte, ich bin kein Fan von Starbucks, aber die machen die beste Matcha Latte. Wenn ich mit der in der Arbeit erscheine, weil ich das in der Früh einfach brauche, das sage ich immer, ja, ist für die Seele, weil sonst habe ich eigentlich keine.
Also schon so richtig so, siehst du, bist so richtig so Basic White Chick mit deinem riesen Starbucks, der Sonnenbrille und den hochgebundenen roten Haaren. Und so kommst du rein, hi, hi, kaka, 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 und bist so, oh my God.
Meine
mein
Respekt
Gott,
geht sich
Gas.
auf. Vor allem mit High Heels in die Sportredaktion. Das wäre
Das bin
geil.
ich eigentlich die Einzige hier, die arbeitet.
Ja. Oh, aber ich muss dir erzählen. Das ist jetzt, weil es gerade dazu passt. Ich zeig aber eigentlich nicht das Bild von mir. Nur ein Ausschnitt von ein einziges Mal. Ich habe spontan das für den Sporttag für Schau.TV halten müssen, was ich jetzt eh öfters machen darf mit zwei anderen Kollegen. Also es ist immer montags, ziemlich cool. Darf ich jemanden einladen und 25 Minuten halt über ein Thema sprechen. Bis jetzt habe ich nur Kampfsportler eingeladen, was ziemlich cool ist. Ich schaue mal, wie lange das noch gut geht, bis sie mich raushauen. Aber auf jeden Fall habe ich da an einem Montag spontan halt wieder Erfolge halten müssen und ich habe halt natürlich fertig ausgeschaut, wie immer. Du wirst eh geschminkt, aber niemand macht da halt die Nägel. Und ich habe mir gedacht, naja, scheiße, ich muss mir irgendwie noch was draufhauen auf die Nägel, damit es nicht so schier ausschaut. Und sitze da auf meinem Arbeitsplatz mit meinem Nagellack. Es war Vormittag, da ist in der Redaktion für normal nicht wirklich was los. Und lackiere meine Nägel gerade so.
Einzige Frau in der Redaktion, also
Nein.
in
Oh, jetzt nicht mehr. An dem Tag die einzige Frau, aber seit Anfang Oktober sind wir zu zweit. Total cool. Aber ich war halt die einzige an dem Tag. Hab mir die Nägel lackiert. Es waren so fünf andere Kollegen noch da und der Chef kommt gerade rein. Macht die Kurve zu mir her natürlich und sagt so: Ja, Silvana, ich möchte mit dir ein Thema besprechen. Und bleibt stehen vor mir. War völlig überfordert mit der Situation. Schaut mich an. Hat nicht gewusst, was er machen soll. Sieht, dass ich meine Nägel lackiere und sagt so: Na, ist okay, mach weiter so, wir besprechen die Themen später. Und ich schaue so von unten rauf an und sage so: Lackiere meinen Nagel. Ja, okay, passt, kein Thema. Und der so: Ja, haben wir ehrlich gesagt eigentlich, na, das haben wir noch nie gehabt, dass jemand in der Sportredaktion sich halt die Nägel lackiert hat. Und ich so: Ja, Entschuldigung. Ja.
war fertig.
Er war völlig fertig, völlig überfordert mit der ganzen Situation. Alle haben nur gelacht von den Jungs und ich habe es ihnen dann eh erklärt, dass ich halt heute wieder mal vor der Kamera stehen darf und deswegen halt gepflegt den Nägel haben möchte. Und ja, jetzt müssen wir wieder die Kurve zu MMA irgendwie kratzen, gell?
Es zieht uns halt ein bisschen weg, gell?
Extrem, ich weiß auch nicht warum. Komisch.
Es war aber auch, muss man sagen, nach diesem argen September-Kracher
Ja.
war es im Oktober bis jetzt nicht so, war nicht so arg, ja. Also
So.
wir haben Santos gegen Walker haben wir besprochen. Natürlich gab es diese Karte noch andere Kämpfe auch. Aber wer hat Zeit, sich jede Woche die ganze UFC anzuschauen, wenn die Namen nicht kennt? Sah ich Ihnen voll Bewusstsein, dass die alle über meinem Level sind, dass sich erst recht niemand meine Scheißkämpfe anschaut. Mit genau dem gleichen Argument. Aber it is what it is. Was soll man machen? Wir haben nicht so endlich viel Zeit. Weder für den Podcast noch zum Schauen. Und sehen,
Eben.
den Namen kenne ich, den schaue ich vielleicht. Der Rest. Wenn er richtig abliefert, kommt, dann sieht man auf in einem Highlight, dann schaut man sich.
Eben, deswegen werden wir mit den nächsten zwei Kämpfen auch voll drüber fahren, einfach in 5 Minuten, weil ich muss dann zur Arbeit, gell? Ja, das
Ja,
ist.
pass auf, 9. Oktober, Apex Center, Nevada, habe ich hauptsächlich mir rausgeschrieben, weil die Mackenzie Dern ein Hottie ist. Und das erste Mal habe ich die Mackenzie live gesehen bei der Jiu-Jitsu-Europameisterschaft vor 12 Jahren, damals in Lissabon. Und wir waren alle so, boah, wer ist die? Und die war damals schon richtig gut. Das ist die Tochter von einem sehr bekannten Jiu-Jitsu-Kämpfer.
Ja.
Und wir haben alle so voll den mega Mackenzie Crush gehabt. Bis sie gemerkt hat, dass sie erst 16 war damals. Der Name ist
Wow.
etwas. Aber sie hat schon wirklich nicht, also sie hat schon wirklich voll entwickelt ausgeschaut. Also
Ja.
so wie sie jetzt ausschaut, ein bisschen jünger. Man möge es uns verzeihen. Und seitdem bin ich ein bisschen verliebt in die Mackenzie. Aber nur so quatschig halt. Also,
Ja, sie ist hübsch.
ja, sie ist hübsch und sie ist auch gut im Jiu-Jitsu, was zwar wirklich auf der Plusseite steht, aber die gute Rodriguez hat sie ziemlich fertig gemacht.
Die ist aber echt arg. Marina Rodriguez, die kann schon da was, ja.
Die ist gut. Es war natürlich hier die bittere Geschichte von, man hat sich gedacht, wenn die Mackenzie sie am Boden kriegen wird, wird es, aber es ist halt leider nicht mehr 1995. Selbst wenn man die Drecksau vom Gegner auf den Boden bringt und im Jiu-Jitsu besser ist, die wehren sich halt und die wissen auch, sie müssen nur überleben und wenn sie da rauskommen, dann ist wieder Freiheit. So war das auch. Ich glaube, sie kennt jetzt keinen Mount in dem Kampf, das wirklich gute Position. Wir haben es nicht gewonnen. Sorry, man kennt sie.
Ja.
Striking ist schon deutlich besser geworden. Es ist ein bisschen meine Geschichte eben besser. Oder halt auf größerer Bühne, ja. Man tut sein Bestes, man wird besser, aber das Game, Jiu-Jitsu ist nicht die dankbarste Basis für seine Übungen. Das
Ah.
ist leider.
Ja.
Weil wenn man ringen kann, muss man nur striken lernen. Wenn man striken kann, muss man hauptsächlich mal ringen lernen. Wenn man Jiu-Jitsu kann, muss man beides lernen. Weil ringen ohne striken findet man die Distanz nicht.
Ja.
Und striken ohne ringen, naja, es ist ein hartes Spiel. Der Kenzie wird zurückkommen, es wird auch immer noch cute sein. Ja, sorry, hat nicht gereicht. Aber es hat gereicht, um in unseren Fight Report zu kommen. Mehr als die meisten im Oktober-Zahnbrauchsturm.
Oh ja.
Darf ich zur 16. Oktoberkarte noch was anderes sagen, oder ist das schon,
Natürlich darfst
oder
du.
musst du sofort los? Ich werde es kurz halten, okay?
Mach das.
Weil es müssen auch alte weiße Männer geschaut werden, auch im MMA, wichtig. Und die beiden alten weißen OGs mittlerweile sind der gute Andrei Arlovski und der Jim Miller, die auch auf dieser Karte gekämpft haben.
Ja.
Und das Allergeilste ist, diese beiden geilen alten Säcke, die sind 2 Jahre älter als ich, ja, Miller ist 3 Jahre älter als ich und der Arlovski halt auch.
Aber Arlovski ist ein, so ein cooler Typ. Unglaublich, ja.
Und sie haben noch beide gewonnen. Das Krankste. Der Arlovski hat mittlerweile über 50 Profi-MMA-Kämpfe und der Jim hat, glaube ich, nur 49 bestritten. Das ist eine abartige Zahl fürs Profi-MMA. Es ist
Ja.
wirklich, es ist, wenn ich mir denke, okay, wenn ich jetzt, ich habe jetzt 17, wenn ich noch 10 mache, ist es völlig okay. Denn es ist ein gutes Werk, das man geschafft hat. Die haben einfach doppelt so viele.
Ja.
So doppelt so viele, wie ich gerne hätte eines Tages. Also 50 Profi-Kämpfe MMA ist wirklich, wirklich, wirklich viel. Noch so haben sie deutlich mehr gewonnen, als sie verloren haben. Und das Allerkrankste ist, das meiste davon in der UFC. Dass die beiden haben nicht jetzt, die haben eine kurze Karriere vor der UFC gehabt und dann eine richtig lange Karriere. Dass sie haben eigentlich immer die ganze Zeit nur gegen die Besten der Besten gekämpft und haben irgendeinen Weg gefunden, im Game zu bleiben. Respekt, ganz großer Respekt.
Arlovski, den habe ich immer schon cool gefunden. Richtig, richtig geiler Typ.
Ja, der hat sich vor allem auch echt wieder neu erfunden. Hat früher diesen extrem offensiven Stil gehabt, einfach ausnocken oder sterben. Und jetzt ist er richtig, ein bisschen wie Overeem, richtig schlau und bedächtiger.
Weißt du was? Das ist jetzt voll arg, aber ich weiß nicht, warum wir da nicht schon davor drüber gesprochen haben. UFC 266 war der Kampf, wo Nick Diaz gegen Robbie Lawler wieder gekämpft hat.
Habe ich aufgeschrieben gehabt, aber du hast die UFC nach Volkanovski gegen Ortega beendet in 266.
Verzeihung, großer Fehler von mir. Wir müssen zurückspulen, weil. Ja, da müssen wir kurz drüber sprechen. Ich werde so zu spät zur Arbeit kommen, aber das ist völlig wurscht, weil Nick Diaz gegen Robbie Lawler gibt es nicht jeden Tag und das war unglaublich guter Kampf. Naja, es war ein komisches Ende, aber sonst war es wirklich spannend. Fast wie früher.
Es war extra. Ich fand es auch cool, dass sie es auf Middleweight gemacht haben.
Cool.
Weil als älterer Herr ist der Weightcut, das Kämpfen macht immer noch Spaß, das Training macht immer noch Spaß. Der Weightcut macht nie Spaß, aber je älter man wird, der wird immer mieser, der wird wirklich immer mieser. Und die beiden haben, glaube ich, einfach gesagt, okay, fuck it, kämpfe auf Middleweight, obwohl sie beide Welterweights waren. Guter Move. Einfach guter Move. Darf gepfiffen. Ja.
Nick
Du
Diaz.
bist groß, du bist ganz großer Nick Diaz-Fan, gell?
Ja, sicher, wer nicht eigentlich, ja. Ich meine, groß jetzt nicht, aber wer ist kein Nick Diaz-Fan, ehrlich gesagt. Also, schreib's mir, wenn du es kein Fan seid. Würde mich interessieren. Aber Nick Diaz ist schon echt cool. Aber es hat mich ein bisschen erschüttert, wie alt er ausgeschaut hat, ehrlich gesagt. Also, das war schon. Lala war wie immer. Fit und richtig, richtig, richtig stark, ist er ein bisschen jünger. Aber Nick Diaz hat ein bisschen alt ausgeschaut.
Der hat auch ewig nicht gekämpft. Ich glaube, der hat mehrere Jahre nicht gekämpft. Und er hat auch zum ersten Mal nicht so ausgeschaut oder so viel trainiert hätte wie früher. Also nicht nur jetzt von der Optik, sondern auch, dass er, also für einen Diaz, dass er sozusagen nicht weiter kämpft, obwohl er, also nicht, dass jemand anderer das sagt, sondern dass er sozusagen von selber einfach sagt, na, lass mal's,
Ja.
ist, da muss er sich fragen, wie viel Bock hat er wirklich noch gehabt zu. Also, oder zu trainieren vor dem Kampf. Sagt sich leicht, Lawler war aktiver und er ist ein, glaube, der Robbie wird oft ein bisschen kleingeredet, weil er halt immer auf und ab war. Aber der hat einfach immer alles im Cage gelassen, was da war.
Voll. Ja.
Und ja, dritte Runde TKO, weil Nick Diaz sich weigert wieder, also der war in der Guard, Robbie hat sich gelöst und Schiedsrichter hat gesagt, heißt Nick, steh auf, kämpf weiter, Nick. Na,
Ja.
I'm good here.
Ja. Das hat mich auch so gewundert. Ich habe es nicht glauben können, weil er ist nicht jemand, der einfach sowas machen wird, oder?
Na, Früher wäre er lieber gestorben.
Ja, klar. Ja.
Also, ja. Mein, er wollte es nochmal machen, er hat es nochmal gemacht. Cool. Fand's auch irgendwie sehr süß, wie der Robin nachher mit ihm redet, ob es ihm gut geht. Und wo wir vorher geredet haben, also während des Kampfs, Robin, absolut irrer Barbar und Savage. Und sobald der Kampf vorbei ist, geht er zu ihm und sagt, mir geht es dir eh gut, kann ich dir irgendwie helfen? Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, wo diese Empathie, die ist abgedreht während dieser 3 Runden und die Glocke ist aus und nicht für alle Kämpfer, für viele, und dann kommt sie aber wieder. Und das war richtig, richtig schön zu sehen, wie er sich quasi Sorgen macht um seinen Kollegen, weil er das Gefühl hat, er ist nicht ganz so wie früher.
Ja,
Hat sich mein Herz gewärmt.
total, so romantisch. Das sind die Liebesgeschichten, die ich anschauen möchte.
Und du brauchst ja noch einen John Jones, weil du brauchst einen Bösen.
Ja, da hast recht.
Sonst wird es zu cute und zu kuschelig
Ja.
und du vergisst das Böse in der Welt. Und der John erinnert dich daran, halt, Moment, es gibt, wie Sauron bei Herr der Ringe, du brauchst Sauron. Ohne Sauron sind es nur ein paar Zwergen-Hobbits, die fressen und saufen.
Ja, sie sagen immer, ohne den Bösen gibt es kein Gutes. Ohne den Finstern gibt es kein Licht.
Ohne John Jones kein Robin Dollar.
Ja. Oh boy. Hey, aber wir können uns auf einen richtig geilen anderen Kampf jetzt dann freuen. 30. Oktober. Blachowicz kämpft endlich wieder gegen Teixeira. Was ich richtig cool finde, weil da hat der Babypause sozusagen gemacht. So süß, ich habe vor kurzem ein paar Fotos gesehen auf Instagram mit seinem Sohn. Wirklich cool. Aber jetzt geht es dann wieder ins Eingemachte. Bin schon gespannt, wie er da wieder sich präsentieren wird.
Wen hast du in dem Kampf?
Oh,
Prognose?
es ist so schwer. Ich bin ein Fan von Baden. Ich finde Bade richtig, richtig cool. Es ist so schwer. Ich kann mich nur nicht entscheiden. Ich glaube, es wird Blachowicz, aber Teixeira ist einfach so gut. Ich weiß nicht. Das ist
Boah,
so.
sind wir dann 38 und 42 oder 41 würde ich dir sagen. Immer wenn ich mir denke, oh, bin ich langsam zu alt für den Scheiß, dann schaue ich mir die beiden an und dann denke ich mir, na, Bro, was hat mit dem Alter nichts zu tun? Vielleicht bist du schwach, vielleicht bist du schlecht, aber es liegt nicht an der Zahl, die auf deinem Pass steht.
Ja.
Weil die zwei sind am höchsten Level immer noch voll dabei, sind so gut, wie sie nie waren. Ziemlich inspirierend. Ich glaube, er ist 42, mit mir zum zweiten Kampf.
41. 41. Und Blachowitz?
38, oder? Oder ist es schon 39?
Genau, 38. Was glaubst du, wer gewinnt? Können wir wieder mal in der Wette abschließen oder so?
Bah, ich glaube, mein Kopf sagt auch Blachowicz, aber mein Herz sagt Teixeira.
Ja, da musst du zu ihm halten, weil ich halt zu Blachowitz und nachher.
Okay, weil die Storyline einfach zu geil wäre.
Ja.
Das wäre noch über Bisping-Level, weil Teixeira auch schon wirklich lange dabei ist. Da
Ja.
ging John Jones schon um den, glaubst du, um den Titel kämpft, ein schon Titel damals war. Hat er nicht gewonnen.
Ja.
Und jeder hat schon gedacht, okay, das war's jetzt mit ihm. Der macht noch mal einen Run und kommt zurück.
Mann, Wahnsinn. Sag mal, wer von uns gewinnt, der zahlt das nächste Mal das Essen und dann machen wir einen Podcast da mit Essen. Vielleicht lass es.
Wenn Blachowicz gewinnt, dann kriegst du ein köstliches Essen bei unserem nächsten Podcast.
Und wir wissen sogar schon wo. Ja.
Oh ja, das wissen wir.
Das wissen wir, das war.
Oh ja, das wissen wir. Werden natürlich keine Werbung für dieses Lokal machen, weil sie uns kein Geld geben. Aber
Ja.
vielleicht stellen sie das richtig bis zum nächsten Mal, dann kannst du das Sackbein in die Kamera halten.
Genau, das könnt ihr machen. Definitiv. Oh, freue mich schon auf November, auf unser cooles Essen.
Kenny, du das Richtige. Tu es für dich, tu es für uns.
Mach keine Werbung. Wir haben gesagt, wir verraten es
Du
nicht.
schneidest es eh wieder raus. Was soll das hier?
Oh Mann, das war unser Fight Report. Das war Folge 34. Vielen Dank fürs Zuhören, Michael. Einen schönen Nachmittag noch. Wir sehen uns bald
Du
wieder.
musst arbeiten, gell?
Ich muss arbeiten. Es gibt Menschen, die müssen arbeiten.
Ich mache mir jetzt so richtig langes Wochenende hier am Land.
Gott, ich würde tauschen. So gern.
Mostviertel, Motherfuckers,
Viel Spaß.
Mostviertel.
Das war Folge 34 mit Michael Riesch. Im November wartet wieder ein neues und spannendes Schwerpunktthema auf euch, das sich, wie in diesem Monat bereits, mit Menschen beschäftigt, die im Hintergrund stehen und doch essentiell für den Kampfsport sind. Mehr dazu nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch wieder alles Gute, viel Erfolg und Freude bei der Arbeit, eine schöne Zeit mit der Familie und den Freunden oder auch ein verletzungsfreies Training und bleibt unschlagbar ehrlich.